Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mit Nina Bundels und Janno Reinke.
Herzlich willkommen. Wie gelingt ein guter Austausch mit Jung und Alt? Welche Rolle spielt Solidarität im Gesundheitswesen? Und wie erreichen wir, dass die Perspektiven und Sichtweisen junger und alter Menschen von der Gesellschaft und Politik gehört und ernst genommen werden? Diesen Fragen widmen wir uns in dieser Folge im Gespräch mit Professorin Silke Schicktanz von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie ist am dortigen Institut für Ethik und Geschichte der Medizin Professorin für Kultur und Ethik der Biomedizin. Sie ist aktuell außerdem Mitglied in der Zentralen Ethikkommission für Stammzellenforschung und absolviert zum Zeitpunkt unseres Interviews ein Fellowship-Programm des Hanse-Wissenschaftskollegs für herausragende WissenschaftlerInnen. Frau Schicktanz, Sie befassen sich in Ihrer Forschung mit Ethik in der Medizin und dem Gesundheitswesen. Unser Podcast begleitet ja ein Forschungsprojekt, in dem auch Professor Dr. Marc Schweder beteiligt ist. Sie haben mit ihm zusammen im Mai ein Bürgerforum unter dem Titel GPS-Ortungssysteme für Menschen mit Demenz veranstaltet. Worum ging es da?
Genau, in diesem Bürgerforum ging es darum, Bürger aller Altersgruppen, also zwischen 18 und unter 70, zusammenzubringen, um ein aus unserer Sicht sehr wichtiges Thema, nämlich die Möglichkeit, dass man durch sogenannte Smartwatches oder GPS-Ortung, wie es ja auch in jedem Mobiltelefon vorhanden ist, Menschen mit Demenz, die eben manchmal Orientierungsprobleme haben, zu unterstützen oder eben auch in Zusammenarbeit mit den Angehörigen, die sich zum Beispiel um sie kümmern, ihnen zu ermöglichen, immer noch viele Alltagswege zu gehen, aber eben zu verhindern, dass sie sich zum Beispiel verlaufen.
Und darüber haben Sie dann in diesem Bürgerforum diskutiert, gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Bürgerforen laufen in der Regel so ab, dass sie darauf setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ein informiertes Urteil bilden können. Und informiert heißt in dem Sinne eben, dass sie auch durch Expertinnen und Experten zum Beispiel erstmal Input bekommen. Und dann hat die Gruppe selbst intensiv diskutiert und daraus wurde dann in der letzten Phase, das ist die schwierigste Phase eines solchen Bürgerforums, eine sogenannte Handlungsempfehlung oder eine Stellungnahme formuliert.
Wir gehen gleich nochmal auf das Bürgerforum näher ein. Vorher gehen wir über zu unseren solidarischen 3 Minuten.
Die solidarischen 3 Minuten.
Wir beschäftigen uns hier ja mit verschiedenen unterschiedlichen Facetten von Solidarität und wir beginnen dabei immer mit 3 Fragen an unseren Interviewgast zum Stichwort Solidarität. Wann haben Sie denn zuletzt Solidarität erlebt?
Ich glaube, dass man Solidarität erst dann zum Beispiel selber erlebt, wenn man eigentlich in einer Notsituation ist. Ich glaube, das ist charakteristisch für Solidarität, dass es etwas ist, was dann zum Zuge kommt, sei es als Haltung oder als Motivation für bestimmte Handlungen, wenn jemand, ich nenne es jetzt mal dramatisch, in Not ist oder zumindest bedürftig ist. Und mir selbst so, als ich zum Beispiel letztes Jahr einen Unfall hatte und wusste, ich kann jetzt hier einfach ins Krankenhaus gehen und bekomme eine sehr gute Versorgung. Und ich habe auch jahrelang in den USA gelebt und im Ausland und ich weiß, dass es nicht überall so ist. Und das ist für mich eigentlich schon ein solidarischer Akt, in einem Gesundheitssystem zu leben, der es mir ermöglicht, ohne jetzt groß Kassensturz zu machen, ja, eine gute, hochqualifizierte Gesundheitsversorgung zu bekommen.
Jetzt haben Sie quasi auch schon meine 2. Frage gleich mit beantwortet, was Solidarität für Sie persönlich bedeutet. Das schließt ja auch an die 3. Frage an. Wann und wo brauchen wir mehr Solidarität?
Wir brauchen vor allem dann Solidarität, wenn wir in Krisensituationen sind. Und das können individuelle Krisen sein von Menschen, die sozial oder körperlich in eine Notlage gekommen sind. Und das passiert ja sehr wahrscheinlich jedem Menschen mal, gerade mit dem wachsenden Alter. Aber das Wo ist natürlich eine viel schwierigere Frage, weil man natürlich überlegen könnte, man bräuchte eigentlich in allen Situationen Solidarität. Also wenn es um soziale Absicherung geht, um finanzielle, im Gesundheitssystem, im politischen System. Es geht vor allem eben um sehr essentielle Dinge, wo Solidarität als Hintergrundmotivation zum Zuge kommt.
Unsere heutige Folge, die steht ja auch unter dem Thema des Dialogs, sowohl zwischen Jung und Alt, also zwischen Generationen als auch mit den Generationen. Die Corona-Pandemie hat uns, damit haben wir uns in der letzten Folge auch schon beschäftigt, aufgezeigt, wie stark unsere Gesellschaft auf gegenseitige Solidarität angewiesen ist und wie wichtig es auch dafür ist, Gemeinsamkeiten hervorzuheben und vor allem alle mitzunehmen, alle wahrzunehmen und allen eine Stimme zu geben. Heute soll es darum gehen, wie uns das gelingen kann, wie wir den Dialog herstellen können, damit der auch auf politischer Ebene dann ankommt. Und dieser Dialog, der beginnt im Kleinen und auch wir beginnen heute bei den Kleinen, nämlich im Mehrgenerationenhaus in Röthenbach bei Nürnberg, wo Klein und Groß zusammenkommen.
Solidarität. Report.
Hier im Mehrgenerationenhaus machen wir immer Hausaufgaben. Im Mehrgenerationenhaus kann man auch kommen, wenn man müde ist. Da kann man Zeitungen lesen, was kaufen, man kann sich sitzen. Man darf immer hier reinkommen.
Zweimal die Woche kommen Keda und seine Schwester Sama in das Mehrgenerationenhaus Röthenbach in der Nähe von Nürnberg, um ihre Hausaufgaben zu machen. Dabei hilft ihnen heute Rita Formen. Die Rentnerin arbeitet schon seit über 20 Jahren ehrenamtlich hier.
Die Kinder brauche ich und die brauchen mich. Unsere Schüler kommen gerne zu uns. In all den Jahren, wo ich es jetzt hier auch kennengelernt habe, ist es eine gute Atmosphäre. Man freut sich drauf, wenn der Mittwoch da ist, dann bin ich wieder mit den Kindern hier zusammen.
Das war eine Hausaufgabe.
Ach, ihr habt das noch nicht gemacht, dass ihr euch mit den Piraten getroffen habt auf dem Schulhof.
Mm-mm.
Macht das als Abschlussfeier. Das wäre doch was für den letzten Schultag.
Natürlich.
Klasse, das wäre doch.
Rita Formen freut sich über die Zeit mit den Kindern. Die Türen des Mehrgenerationenhauses stehen immer offen, für jede Person.
Wir möchten, dass sich die verschiedenen Generationen begegnen. Und sie begegnen sich vor allem zunächst, indem sie einfach kommen und zum Beispiel eben einen Kaffee trinken oder an einem Frühstücksbuffet teilnehmen. Also Essen und Trinken sind immer sehr wichtig. Sie sind aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, andere zu treffen und Gemeinschaft zu erleben.
Erklärt die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Mechthild Scholz. Ob beim Kaffee und Kuchen, in Workshops oder an Spielnachmittagen, im Mehrgenerationenhaus treffen verschiedenste Menschen aufeinander und tauschen sich aus. Über die Corona-Pandemie kam es dann aber kaum noch zum Dialog zwischen den Generationen.
Gerade unser Ziel, auch verschiedene Generationen zusammenzubringen, gerade das durften wir da nicht. Wir haben dann natürlich versucht, trotzdem Kontakt zu halten. Wir haben die Kinder unterstützt bei ihren Hausaufgaben übers Handy. Wir haben unsere Senioren alle angerufen, ob sie Hilfe brauchen.
Aber der Dialog untereinander hat gefehlt. Und das nicht nur im Nürnberger Generationenhaus. Karl-Michael Griffig ist stellvertretender Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, kurz BAGSO. Sie setzt sich für die Interessen der Senioren in Deutschland ein und für Dialog zwischen Generationen. Karl-Michael Griffig hat gemerkt, dass immer mehr Projekte wie die Hausaufgabenbetreuung im Mehrgenerationenhaus weggefallen sind.
Wir haben oft gehört, dass viele Ältere sich auch zurückgezogen haben in dieser Zeit und sich jetzt auch natürlich wieder einen Ruck geben müssen, auch wieder loszugehen. Und da hoffen wir, dass doch so Projekte, die eigentlich vorher gut gelaufen sind, dass sowas wieder möglich ist und dass nicht durch den Lockdown jetzt vieles einfach eingeschlafen ist. Das wäre schade.
Dialog ist wichtig. Innerhalb von Generationen genauso wie zwischen Jung und Alt. Karl-Michael Griffig.
Stichwort Digitalisierung, dass wir natürlich da im Moment auch ein bisschen eine Spaltung erleben, dass alte Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr so stark affin sind zu diesen digitalen Medien. Im politischen Bereich immer wieder das Thema Zeitzeugen. Also wir erleben ja auch im Moment durch den Krieg, dass viele Alte plötzlich wieder sich an eigene Kindheitserfahrungen erinnern, dass es wieder Themen gibt, wo man eben wirklich auch voneinander lernen kann. Dass es oft einfach hilfreich ist, die Menschen persönlich miteinander ins Gespräch zu bringen. Also dass man einfach auch erfährt, welche Werte haben die, welche Dinge beschäftigen die Menschen, was ist ihnen wichtig.
Die BAGSO will jetzt wieder mehr Projekte ins Rollen bringen, damit sich Alt und Jung wieder austauschen können. Auch im Mehrgenerationenhaus kommen wieder öfter junge und alte Menschen zusammen, um durch den Austausch voneinander zu lernen. Doch wie sieht der Dialog aus mit der Generation, die weder zu den Jungen noch zu den Alten zählt? Mit den Menschen, die unsere Gesellschaft vor allem politisch maßgeblich gestalten. Gibt's auch hier Möglichkeiten, dass junge und alte Menschen gehört werden, damit auch sie in gesellschaftlichen Diskussionen sichtbar sind? Und genau darüber möchten wir jetzt mit Ihnen, Frau Schicktanz, sprechen. Wir haben gerade schon über das Bürgerforum gesprochen. Es steckt schon im Namen Bürgerforum, dass man dort mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen will. Wer hat denn neben Ihnen und Marc Schweder auf Seiten der BürgerInnen teilgenommen?
Die Bürgergruppe bestand aus 17 Teilnehmenden aus allen Regionen in Deutschland. Genau, eine bestimmte gute Mischung aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Bildungshintergründen. Und das kann man durch so eine gemischte Form mit Selbstbewerbung plus eben dann Auslosen aus verschiedenen sozialen Kategorien ganz gut hinbekommen.
Mit welchem Ergebnis sind Sie denn am Ende aus dem Bürgerforum gegangen?
Ich glaube, man muss das als einen breiten Dialogprozess verstehen. Hier geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich einerseits so positioniert haben, dass sie gesagt haben, unter bestimmten Umständen ist der Einsatz von solchen Ortungssystemen durchaus sinnvoll. Und das Allerwichtigste ist aber, dass wir uns in unserem Gesundheitssystem im weiteren Sinne, in unseren Prozessen Gedanken machen, dass die Rechte und die Meinungen der Betroffenen selbst, also auch von den Menschen mit Demenz, berücksichtigt werden.
Glauben Sie, dass die Gestaltung des Gesundheitswesens anders aussehen würde, wenn mehr Gesellschaftsgruppen in die Gestaltung von Gesundheitswesen einbezogen werden?
Ja, ich glaube schon. Wir haben inzwischen schon viel gelernt in den letzten Jahren, weil es gibt natürlich in vielen Bereichen inzwischen sogenannte Interessensgruppenvertreter. Sie haben ja selbst in Ihrem Beitrag die BAGSO genannt und die BAGSO ist eine solche Interessensgruppe, die zum Beispiel in vielen Bereichen, wenn es um Versorgung von Menschen im höheren Alter geht, häufig auch in den relevanten Gremien sitzt und dort genau diese Perspektive einbringt. Nun ist ja die spannende Frage, reicht es, Interessensgruppenvertreter zu haben oder eben nicht? Und als Ethikerin würde ich sagen, man sollte vielleicht nicht das Schwarz-Weiß denken, also entweder Interessensvertreter oder Menschen von der Straße, sondern ich glaube, man braucht beides, weil auch Interessensvertreter haben häufig eben ein bestimmtes Interesse, das sie motiviert hat, das ihnen auch die Ressourcen gibt, sich dafür konkret einzusetzen. Aber was wir natürlich mit solchen Bürgerbeteiligungsverfahren leisten können, ist zweierlei. Einerseits in einem sozusagen alltäglicheren Niveau, die auch diesen Dialogformen einzuüben. Wir können mit vielen solcher Verfahren auch zeigen, und das ist häufig ein Vorurteil, dass Expertinnen, Experten haben und manchmal vielleicht auch Politiker, dass der Mensch von der Straße viele dieser komplizierten Dinge im Gesundheitssystem gar nicht versteht. Und das stimmt nicht. Das können wir mit diesen Verfahren zeigen. Es kann sowohl Experten und Interessengruppen in ihren Schwerpunktsetzungen unterstützen. Und dann gibt es natürlich schon Nuancen, wo man sich vielleicht manchmal auch dann in der Politik oder bei Experten rechtfertigen muss, warum man zum Beispiel die Priorität jetzt auf das Thema X und Y setzt. Aber bei Betroffenen oder bei Patienten gerade das Bedürfnis viel konkreter an einer anderen Stelle liegt.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei dem Thema, wer sollte denn für Gruppen, für Generationen überhaupt sprechen? Und da kommt mir so ein bisschen die Frage, kann man überhaupt alle Sichtweisen, alle Gruppen jemals irgendwie einfließen lassen? Und wie macht man das, wenn?
Ich glaube, was das Thema generationsübergreifender Diskurs hier besonders wichtig macht, ist ja dort, wo wir entweder beobachten oder von der Annahme ausgehen, dass Generationen sehr abweichende Ideen oder Perspektiven haben. Also wo es einen Konflikt geben könnte zwischen den Generationen. Das ist, denke ich, was sich ja auch in der Corona-Pandemie gezeigt hat, dass es zumindest von einigen so wahrgenommen wurde, eine Gruppe müsste jetzt auf bestimmte Dinge verzichten, um eine andere Gruppe besonders zu schützen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob diese Wahrnehmung, diese Polarisierung A, wirklich von so vielen Menschen geteilt wird und oder nicht die Sichtweise von Einzelnen waren, die aus verschiedenen Gründen eben selbst es für sich besonders als polarisierend wahrgenommen haben. Das andere Thema ist, dass natürlich generationenübergreifend sehr wichtig ist. Ich sehe es aber oft gar nicht so polarisierend, weil ich glaube, dass das größere Problem ist nicht die Generation und ihre Unterschiede, sondern eigentlich die Verbandelung oder Verquickung von Generationen Zugehörigkeit und zum Beispiel ökonomischer Schichtzugehörigkeit. Also das eigentliche Problem scheint mir zu sein, auch innerhalb der Frage von Solidarität der Gruppe der älteren Personen, da gab es ja Riesenunterschiede, ob jemand sozioökonomisch gut abgesichert war, mit einer sehr guten Rente, mit guten finanziellen Mitteln war oder ob jemand hochaltrig mit sehr knappen Ressourcen, vielleicht auch in einem sehr einfachen Pflegeheim war. Das ist eigentlich innerhalb dieser Gruppe schon extreme Spannung gab, von denen ich glaube, dass sie im Zweifelsfalle sogar größer waren oder sind als zwischen den Generationen.
Wir haben auch schon in den vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass sich in der Pandemie junge und aber auch alte Menschen von der Politik teilweise vergessen vorkamen. Ihr Bürgerforum ist jetzt natürlich ein tolles Beispiel dafür, wie Beteiligungskonzepte aussehen können. Gibt es da weitere Beteiligungskonzepte für junge und alte Menschen, aber auch für Menschen jetzt einer Generation? Wie sieht es da insgesamt aus?
Ja, ich glaube, das ist schon eine spannende Frage, inwiefern Beteiligung an gesellschaftlichen Diskussionen in Deutschland keine so starke Ausprägung mehr hat insgesamt. Also das Stichwort Politikmüdigkeit, würde ich vermuten, spielt hier schon eine Rolle rein. Und das ist, glaube ich, übergreift halt auch wieder alle Generationen. So, also wenn man muss quasi erstmal das verstehen, woher kommt diese Müdigkeit, die könnte natürlich zwei Gründe haben. Positiv gedeutet, man vertraut den Politikern. Das wird ja in der Regel nicht so interpretiert, sondern es wird eher so interpretiert, dass es da eher viel Frustration, Abwendung, Enttäuschung gab, dass bestimmte Versprechen nicht eingehalten worden sind. Und deswegen glaube ich, gerade um diesen letzten Punkt wieder anzugehen, dass es eben Beteiligungsformate braucht, was eben Alltagsinteressen und die größeren politischen Interessen zusammenbringt. Das kann man aber in der Regel bei solchen Beteiligungsformaten eben nur an einem konkreten Problem abarbeiten. Es gibt ein konkretes Problem und wie löse ich das? Das löse ich am besten zur Zufriedenheit aller, indem ich die, die betroffen sind, im weiteren Sinne hier auch versuche, in den Prozess der Lösungsfindung zu integrieren. Dann ist das eine Riesenchance, solche Beteiligungsformate wie das Bürgerforum, aber da gibt es natürlich Ausweitungen. Ja, man kann das kombinieren mit verschiedenen kleinen Bürgergruppen, die man dann in einem großen zusammenführt. Man kann jetzt, denke ich, zunehmend wesentlich besser solche Online-Beteiligungsformate ausüben. Also es gibt ein breites Spektrum.
Sie haben jetzt gerade auch schon angeschnitten, in welchen Bereichen es sehr sinnvoll ist, solche Bürgerforen oder Beteiligungskonzepte anzuwenden. In welchem Bereich würden Sie sich wünschen, dass dort viele Stimmen zu hören sind, jung und alt in Kontakt kommen, um voneinander zu profitieren?
Na, ich denke, das ist schon die großen Zukunftsfragen, ja, also Klima, sozioökologische Gestaltung unserer Gesellschaft, aber eben auch, wie wir zum Beispiel altern wollen, in welchen sozialen Netzwerken wir uns das vorstellen. Das wäre natürlich so ein programmatisches Thema für einen solchen generationsübergreifenden Diskurs. Ich glaube nur wieder hier aus meiner eigenen methodischen Erfahrung wäre es gut, konkret das an bestimmten konkreten Handlungsaufgaben festzumachen. Wie würden wir zum Beispiel die nächste Corona-Welle managen wollen? Ich finde, das ist eine vertane Chance, nach den ganzen Konflikten, die aufgearbeitet worden sind, jetzt eigentlich nicht das zu nutzen, um zu sagen, okay, lass uns mal zusammensitzen, wie würden wir es das nächste Mal anders machen? Also ich finde eigentlich, dass hier ganz viel Beteiligungsfragen möglich wären und auch sinnig wären, weil sie konkret sind. Aber dass leider die Chance vertan worden ist bisher, das konkret aufzugreifen. Aber es ist vielleicht auch noch nicht zu spät, weil ich denke, Corona wird uns auch noch 23 und 24 beschäftigen und könnte ja noch eine Möglichkeit sein, dass hier noch was passiert.
Und wir werden sehen und schauen mal, was passiert. Frau Schicktanz, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Neben unserem Podcast gibt es natürlich noch mehr Projekte aus der gesellschaftlichen Praxis oder aus der Wissenschaft. Und am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir noch ein weiteres Projekt vor, das sich mit dem Thema Solidarität befasst.
Noch mehr Solidarität. Neues aus Forschung und Gesellschaft.
Heute stellen wir euch ein Projekt vor, das genauso wie unser Projekt Prisme innerhalb der Initiative Corona Crisis and Beyond von der Volkswagen Stiftung gefördert wird. Das Projekt Education, Technology and Inequality After Corona, A Critical Utopian Approach, das von Professorin Felicitas McGilchrist vom Leibniz-Institut für Bildungsmedien und Professorin Kerstin Rabenstein von der Uni Göttingen geleitet wird. Wovor schon zu Beginn der Pandemie gewarnt wurde, zeigt sich jetzt auch in den ersten Forschungsergebnissen. Die Pandemie verstärkt soziale Ungleichheiten. Die Forscherinnen wollen in ihrem Projekt untersuchen, wie sich die Pandemie auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Dabei interessieren sie sich für die Erfahrungen von PädagogInnen während der Pandemie. Sie haben mit SozialarbeiterInnen und Lehrkräften darüber gesprochen, mit welchen Schwierigkeiten Kinder und Jugendliche unter Corona-Bedingungen zu kämpfen hatten und wie sie selbst in ihrem Arbeitsalltag damit umgegangen sind. Dabei wollen die beiden Wissenschaftlerinnen nicht nur eine Bestandsaufnahme leisten, etwa zum Einsatz und den Schwierigkeiten von digitalen Lehrmaterialien, sondern ganz gezielt stellen sie auch die Frage nach Vorstellungen für die Zukunft.
Ein wichtiges Teil des Projekts war, nach utopischen Vorstellungen zu fragen. Also wenn die Probleme und Ungerechtigkeiten, die unsere Gesprächspartnerinnen im Alltag erleben, wenn die ausgeräumt wären, wie würde die Welt aussehen und wie könnte die pädagogische Praxis aussehen?
Erklärt uns Felicitas McGilchrist. Dabei haben die Forscherinnen festgestellt, dass der Schlüssel zum Abbau von Ungleichheiten von den ExpertInnen aus dem Berufsalltag nicht in einer zunehmenden Digitalisierung gesehen wird. Vielmehr müssten sich die bestehenden Strukturen auf einer sozialen Ebene ändern, damit sich das Miteinander in Richtung einer sorgenden Gemeinschaft entwickeln kann.
Zwei Antworten sind uns immer wieder begegnet: Entschleunigung und Gemeinschaft. Also das heißt ja praktisch, dass die Welt sich verlangsamen muss, damit wir Zeit füreinander haben, damit wir Zeit haben zu sprechen und damit wir Zeit haben, Strukturen aufzubauen, die Gemeinschaft und Solidarität fördern.
Fasst Kerstin Rabenstein zusammen. Eine positive Vorstellung der Zukunft umfasst also nicht nur einen Strukturwandel in den Bildungseinrichtungen selbst, sondern auch einen umfassenden Kulturwandel. Bildung muss gesellschaftlich wertgeschätzt werden. Und es braucht Solidarität mit Kindern und Jugendlichen, die mit ungleich schlechteren Bildungschancen konfrontiert sind. Mehr Infos zum Projekt findet ihr wie immer in den Shownotes.
In dieser Folge ging es um das solidarische Prinzip des Gesundheitswesens, die Beteiligung junger, alter Menschen bei der Gestaltung des Gesundheitssystems von heute und morgen und warum auch beim Thema Gesundheit mehr Austausch mit und zwischen den Generationen wichtig ist. Und in der nächsten Folge geht's dann um die Grenzen der Solidarität, wo Solidarität mit anderen Werten in Konflikt gerät und welche Folgen die Pandemie für ehrenamtliches Engagement in der Pflege hatte.
Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ethik in der Medizin der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de. Gefördert von der Volkswagen-Stiftung.